Das Ohr am Netz, der Eco-Podcast mit Sidonie Krug und Sven Oswald.
Hallo und herzlich willkommen im Ohr am Netz. Hi Sidonie, wie geht's dir?
Hallo Sven, ja, welcome back.
Yes, yes.
Mir geht's gut, ich bin ein bisschen neidisch. Du hast ja aufregende Wochen hinter dir.
Ja, das war jetzt echt cool. 3 Wochen USA von New York über Texas bis runter nach L.A. und dann irgendwann wieder zurück mit der Family.
Mega.
1 Milliarde Eindrücke. Ich glaube, so richtig verstehen, was wir alles erlebt haben, werde ich dann beim Erstellen des Fotobuchs. Natürlich digital, da mache ich mich demnächst mal ran.
Ja,
mal gucken.
Klar.
Und dann speichere ich all diese Fotos in der Cloud und damit in Rechenzentren.
Aber sicher bitte.
Ja, natürlich.
Sicher.
Und damit sind wir aber quasi beim Thema der heutigen Folge vom Ohr am Netz. Wir kümmern uns mal wieder um die Rechenzentren, weil die sind extrem wichtig als digitales Rückgrat unserer digitalen Gesellschaft.
Ja, warum sind sie so wichtig? Weil, wie wir ja alle wissen, Schlüsseltechnologien wie KI und Cloud Computing immer größer werden, immer wichtiger werden für alle Branchen, für die gesamte Wirtschaft, den Staat und die Gesellschaft in Deutschland. Und dafür brauchen wir einfach unglaublich viel Rechenpower und deswegen eben Rechenzentren. Und das haben wir uns auch im Eco mal wieder zu Herzen genommen und veranstalten am 5. und 6. Mai wieder unseren diesjährigen Eco Data Center Expert Summit, diesmal in Mainz. Und hier in der Folge wollen wir euch sozusagen mal so ein kleines Status-Update geben, wie es so um die Datacenter-Branche in Deutschland bestellt ist, welche Themen die gerade so bewegt und was wichtig ist und was kommt.
Vorher aber erstmal Neues aus der digitalen Welt.
Kurz und kompakt. Neues aus der digitalen Welt.
Ja, das Thema Regierungsbildung ist ja gerade top aktuell und uns interessiert natürlich besonders das Ministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung, das es ja laut Koalitionsvertrag nun endlich geben soll und das ja jetzt sogar tatsächlich auch schon benannt wurde mit einem designierten Minister. Das ist Dr. Carsten Wildberger. Wir sind ganz gespannt. Das war so eine Personalie, die irgendwie bisher keiner auf dem Schirm hatte. Und wir freuen uns im Eco natürlich darüber, einerseits, dass es dieses Digitalministerium in dieser Legislaturperiode überhaupt geben soll. Andererseits auch, dass es jetzt tatsächlich auch mit einer Personalie verknüpft ist. Und es ist aber tatsächlich so, dass einige offene Fragen natürlich jetzt noch geklärt werden müssen. Denn das Haus an sich ist erstmal schön, aber essentiell ist natürlich, dass dieses Ministerium auch wirklich einen Impact entwickeln kann. Und dafür ist es für uns ganz wichtig, dass ja gewisse Voraussetzungen erfüllt sind. Und wir haben so ein kleines Pflichtenheft zusammengestellt für dieses neue Digitalministerium mit 5 Kernaufgaben, die aus unserer Sicht mit Priorität jetzt behandelt werden sollten. Dazu zählt erstens, dieses Ministerium muss eine ambitionierte Digitalstrategie verfolgen. Ja, ist eigentlich selbsterklärend. Ohne vernünftige Strategie kann man auch keine schlagkräftige Digitalpolitik entfalten. Also das steht für uns an oberster Stelle. Diese Strategie muss gewisse Schwerpunkte, Meilensteine und messbare Benchmarks enthalten. Zweitens ist uns ganz wichtig, dass es auch endlich das Thema digitale Verwaltung angegangen wird. Hat dieses Ministerium tatsächlich ja auch Namen stehen. Es heißt ja Ministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung und ja, ist aus unserer Sicht tatsächlich auch ein Top-Agenda-Punkt. Denn eine moderne digitale Verwaltung ist im Grunde für alle, für Unternehmen, aber auch für Bürgerinnen und Bürger im digitalen Deutschland essentiell. Drittens haben wir noch den Punkt, dass auch die Cybersicherheit durch das neue Digitalministerium angegangen werden müsste. Die muss weiter ausgebaut werden. Ganz oben geht es hier darum, um bereits bestehende EU-Regulierungen, die jetzt umgesetzt werden muss in nationales Recht. In diesem Zuge ist uns auch besonders wichtig, dass das BSI gestärkt wird und es eine klare Rollen- und Aufgabenverteilung in Sachen Cybersicherheit gibt. Viertens ist uns das Thema KI ganz besonders wichtig. Der Standort Deutschland muss resiliente KI-Infrastrukturen bekommen. Das heißt einmal, wir brauchen ja einen Ausbau eines resilienten Ökosystems digitaler Infrastrukturen. Dazu gehören natürlich auch Rechenzentren. Da sprechen wir ja heute auch hier in der Folge drüber. Und gleichzeitig muss auch die Regulierung, KI-Regulierung des AI-Acts jetzt auf die Straße gebracht werden hier in Deutschland. Da braucht es verlässliche Rahmenbedingungen. Und last but not least brauchen wir Rechtssicherheit in der Daten- und Digitalgesetzgebung. Da muss sich das Digitalministerium auch drum kümmern und ja, idealerweise auch solche falschen Signale wie die Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung verhindern.
Viel zu tun für das neue Digitalministerium und auch viel zu tun dank der, ich sag mal, riesigen Sparmaßnahmen in den USA, weil die haben durchaus auch einen Impact auf uns und die ganze Welt. CVE, weiß man vielleicht nicht, steht aber für Common Vulnerabilities and Exposures. Und es gab bisher oder gibt noch, aber bald nicht mehr eine CVE-Datenbank, die so ein standardisiertes System zur Identifizierung und Benennung von öffentlich bekannten Sicherheitslücken ist. Und die Datenbank ist ein wichtiger Baustein für die Sicherheit in Software und Produkten eben weltweit, auf den sich Unternehmen eben verlassen haben. Dank der Sparmaßnahmen soll diese Datenbank nun abgeschafft werden. Das ist natürlich riskant. Für die Unternehmen der Internetwirtschaft war die Datenbank bisher eine unheimlich hilfreiche Ressource. Deswegen bedauerte ECO auch die abrupte Einstellung der Finanzierung und unterstützt Rettungsinitiativen des Systems, wie beispielsweise die CVE-Stiftung, die künftig regierungsunabhängig arbeiten möchte. Das wäre natürlich richtig gut, denn klar ist, Europa braucht dringend einen Nachfolger für die gestoppte Datenbank. Wichtig ist jetzt, dass die Übergangsphase möglichst kurz und ohne größere Zwischenfälle verläuft, weil wir lassen ja da Tür und Tor offen im Zweifelsfall. Zentral ist außerdem, dass alle beteiligten Akteure eng zusammenarbeiten, um beispielsweise passende Übergangsregelungen zu finden. Also wir bleiben auf jeden Fall an dem Thema dran und halten euch da ganz klar auf dem Laufenden.
Ja, Stichwort flexibles Arbeiten, Homeoffice, darum geht es in unserer nächsten News. Ich sitze auch gerade in genau diesem, nämlich meinem Homeoffice, du ja auch, Sven.
Also eigentlich im Arbeitszimmer meiner Frau, aber es ist sowas wie mein Homeoffice.
Ja, okay, also ist quasi ihr Homeoffice. Genau. Ja, und ich glaube, wir sind ja wie viele andere auch ganz happy darüber, dass wir das so halten können. Und ja, eine Analyse der Online-Job-Plattform Indeed hat nun gezeigt, dass Stellenangebote mit Homeoffice-Optionen nicht nur auf einem hohen Niveau sind, sondern im ersten Quartal 2025 tatsächlich auch wieder angestiegen sind. Bei über 15% der Stellenanzeigen in Deutschland gibt es die Option, entweder komplett oder teilweise ortsunabhängig zu arbeiten. Ein Anstieg von einem halben Prozentpunkt im Vergleich zum Jahresbeginn immerhin. Im Vergleich zur Zeit vor der Corona-Pandemie hat sich dieser Wert sogar verdreifacht. Ja, kleiner Fun-Fact, im Vergleich zu anderen großen Volkswirtschaften steht Deutschland beim mobilen Arbeiten ziemlich gut da. Nur in Großbritannien ist der Anteil hybrider Arbeit mit 15,9% höher. In vielen anderen Ländern, wie zum Beispiel den USA, tatsächlich auch Frankreich oder Italien, liegt er deutlich darunter. Ja, habt ihr schon mal vom KI bzw. Data Center Goldrausch gehört, Sven? Also ich habe tatsächlich so noch nicht davon gehört, aber diesen Begriff hört man aktuell häufiger, denn Länder und Unternehmen investieren aktuell massiv in diese Technologien und der Begriff ist eben verbunden mit einem hohen Investmenttempo, Erwartungen hoher Gewinne und Knappheit der Ressourcen. Ressourcen wie Strom, Fläche, Konnektivität, die ja für Datacenter essentiell sind.
Wir befinden uns mitten im Wettlauf um die besten KI-Infrastrukturen und das ist durchaus berechtigt, wie die jüngste IW-Studie der Eco-Initiative Allianz zur Stärkung digitaler Infrastrukturen zeigt, denn Cloud boostet nachweislich Innovation und Produktion. 250 Milliarden Euro Bruttowertschöpfung werden durch Cloud-Nutzung ausgelöst. 5,9 Millionen Erwerbstätige hängen an der Cloud und jeden Monat sind es 126.000 mehr. Diese Zahlen allein basieren auf Unternehmensbefragungen in Deutschland. Weltweit dürften die Auswirkungen also nochmal deutlich höher sein. Tja, aber wie sieht da aus, der aktuelle Datacenter-Markt? Das weiß auf jeden Fall unser erster Interviewgast.
Im Gespräch.
Ja, wir haben es ja schon an der ein oder anderen Stelle hier im Podcast besprochen. KI, Cloud Computing und Industrie 4.0 treiben den Bedarf an Rechenkapazitäten immer weiter nach oben und damit steigen natürlich auch die Anforderungen an Rechenzentren. Sie müssen nicht nur immer mehr Rechenleistung bereitstellen, sondern auch stärkere Auflagen hinsichtlich ihres Energieverbrauchs erfüllen. Und ein Unternehmen, das hier weltweit im Datacenter-Markt mitmischt und sich insbesondere um das Thema Elektrifizierung von Rechenzentren kümmert, ist der Energie- und Automatisierungstechnikkonzern ABB. Ich freue mich deswegen sehr, dass ABB nicht nur beim diesjährigen Data Center Experts Summit vom ECO dabei ist, sondern auch hier heute bei uns im Podcast. Und mit Sebastian Bär, Head of Segment Data Center Germany bei ABB, spreche ich jetzt über aktuelle Trends und Entwicklungen in der Branche und darüber, wie Rechenzentren zukunftssicher und energieeffizient werden. Herzlich willkommen, Sebastian, hier beim OR am Netz.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen.
Ja, Sebastian, als Head of Data Center Segment Germany von ABB bekommst du ja als einer der Ersten so mit, welche Anforderungen Rechenzentrenbetreiber gerade auch im Hinblick auf ihre Energiebilanz bedienen müssen und wie sich der Markt einfach verändert. Welche Trends prägen denn aus deiner Sicht derzeit den Rechenzentrumsmarkt in Deutschland und in Europa und wie reagiert ihr bei ABB darauf?
Also das Thema ist für ABB ein globales Thema und das ist natürlich äußerst spannend, das zu beobachten, dass wir, ich würde sagen, drei Hauptthemen auch global und natürlich auch auf dem deutschen Markt dann entsprechend sehen. Und die drei Hauptthemen an der Stelle sind unter anderem Anschlussleistung am richtigen Ort, also elektrische Anschlussleistung. Ein ganz großes Thema ist Menschen, also Menschen und Betriebspersonal, Errichterpersonal, einfach Personen mit Fachkenntnis in der Branche für ihr jeweiliges Thema und dann natürlich auch die richtigen Produkte und Lösungen, die es dafür braucht am Ende des Tages, um diese Projekte zu realisieren, um diesen Herausforderungen dann auch entsprechend zukunftsorientiert begegnen zu können. Und das sind eben auf der anderen Seite auch alles Themen, die wir als ABB entsprechend begleiten und so aufstellen, dass wir der Branche für all diese Fokuspunkte, die wir sehen, diese Trends auch entsprechende Lösungen anbieten zu können dann.
Darf ich eine Rückfrage stellen, da du sagtest Anschlussleistung am richtigen Ort? Da frage ich mich natürlich, was ist der richtige Ort?
Ja, das ist ein absolut spannender Punkt. Es kann ja ganz unterschiedliche Herausforderungen geben oder vielleicht auch ganz unterschiedliche Geschäftsmodelle, die diesen richtigen Ort definieren. Und ich nehme auch wahr, dass dort relativ viel Wandel gerade stattfindet, diesen Ort zu definieren. Wir sehen das ja auch in Deutschland mit starken Entwicklungen, nicht nur in Frankfurt, sondern auch dezentral in der Fläche oder in anderen Metropolregionen, sodass dort, glaube ich, auch ein Umdenken gerade stattfindet, diesen Ort zu definieren und der sich vielleicht auch stärker nach anderen Faktoren richtet als in der Vergangenheit.
Ich habe es ja gerade schon in der Anmoderation gesagt, ihr seid beim Data Center Expert Summit dieses Jahr dabei mit einer eigenen Keynote unter dem Motto starke Infrastrukturen als Enabler für zukunftssichere und skalierbare Data Center. Was macht für euch denn eine digitale Infrastruktur heute zukunftssicher und wie kann man sich als Rechenzentrenbetreiber darauf strategisch vorbereiten?
Also natürlich spielt in so techniklastigen Gebäuden wie Rechenzentren die Auswahl der Anlagen und Systemtechniken eine extrem wichtige Rolle. Und dazu sind natürlich alle Projektteilnehmer vom Investor, Planer, Betreiber notwendigerweise in einem engen Zusammenspiel unterwegs oder sollten notwendigerweise vielleicht auch in einem engen Zusammenspiel unterwegs sein. Und somit ist, glaube ich, auch die Auswahl der Partner in diesem Konstrukt schon ein ganz wichtiger strategischer Punkt. Und ja, da kann ich natürlich auch nur herzlich einladen, mit mir und meinem Team darüber zu sprechen, welche Technologien wir mit unserem Fokus Elektrotechnik anbieten können, um eben flexible, anpassungsfähige Ökosysteme dort aufzubauen. Ich glaube, das ist ein maßgeblicher Enabler, wenn die richtigen Leute zusammenkommen. Ich würde sagen, aus unserer Perspektive, die Technik ist da, viel der Technik ist da, sie muss genutzt werden und muss richtig zusammengefügt werden.
Du sagst, es braucht ein Zusammenspiel aus allen Beteiligten, Planer, Betreiber und weitere Partner. Wie eng müssen denn Infrastrukturbetreiber aus der Energie-, Netz- und Baubranche hier zusammenspielen, um eben das Wachstum der Rechenzentrenbranche überhaupt stemmen zu können und zukunftssichere Datacenter zu ermöglichen?
Das ist super spannend für uns als ABB, weil wir sehr oft in den Schnittstellen unterwegs sind. Mhm. Also mal ein Beispiel. Wir sind stark in der Rechenzentrumsbranche unterwegs, aber wir sind natürlich auch stark in der Branche der Energiedienstleister, aber auch mit Bau-GUs unterwegs, um die Themen zu adressieren. Und gerade in der Schnittstelle zwischen Energieversorger und Rechenzentrum ist es natürlich spannend, weil wir aus der Historie die Energienetzbetreiber und Netzversorger sehr gut kennen, deren Anforderungen und deren Bedürfnisse kennen, aber natürlich auch über das Datacenter-Segment die Anforderungen der Datacenter-Branche kennen und uns sehr oft in dieser Schnittstelle bewegen mit unserer Anlagentechnik. Und das ist sehr spannend, weil wir dadurch, glaube ich, ein ganz gutes Verständnis dafür haben, auch wo man gewisse Sachen optimieren kann und Gemeinsamkeiten sehen und ja, am Ende des Tages sich durch diese Zusammenarbeit dieser Marktteilnehmer hoffentlich dann sich Prozesse optimieren lassen und beschleunigen lassen und ja, vielleicht auch Ressourcen sparen.
Stichwort Ressourcen sparen, da würde ich gerne noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Es wächst ja gerade auch politisch aktuell sehr der Druck auf die Rechenzentrenbetreiber, eben energieeffizient zu arbeiten, zur Energiewende aktiv beizutragen. Wo siehst du denn da Potenziale oder was würdest du sagen, wie lassen sich Rechenzentren vielleicht auch noch besser in ein Energiesystem einbinden?
Wir haben natürlich sehr stark unsere elektrotechnische Brille auf an dem Anteil als ABB. Ich glaube, mindestens genauso groß ist die Herausforderung natürlich für das ganze Thema Abwärme, Klimakühlung, Abwärme, Abwärmenutzung. Von der elektrotechnischen Seite betrachtet, gibt es, glaube ich, schon Möglichkeiten mit entsprechender Anlagentechnik auch dem anderen Partner im System, sagen wir mal, etwas zurückzugeben und ihm damit vielleicht mit seinem Problem zu helfen. Also ich nenne mal ein Beispiel, durch eine Auswahl einer geeigneten USV-Anlage, zum Beispiel sogar auf der Mittelspannungsebene, also eine Mittelspannungs-USV-Anlage, lassen sich natürlich netzstützende Funktionen erzielen oder netzdienliche Funktionen erzielen. Und somit kann der Netzversorger vielleicht von Leistungen profitieren, die im Rechenzentrum vorhanden sind, die natürlich mit dem Fokus Verfügbarkeit und Sicherheit betrachtet werden müssen, ganz klar. Aber in diesem Zusammenspiel ergeben sich Möglichkeiten. Und ich denke, das kann beiden Seiten helfen. Wir erleben gerade super spannende Projekte in Europa und in den USA mit unserer Mittelspannungs-USV-Anlage HyperGuard, die genau für solche Fälle konzipiert wurde und auch genutzt wird in diesen Projekten, wo wir weitere Systeme einsetzen wie Sensorik anstatt konventioneller Wandlertechnik. Jetzt gehen wir allerdings sehr tief in das Thema Elektrotechnik rein.
Ja.
Aber was ich damit sagen möchte, ist, dass sich da sehr skalierbare und zukunftssichere Systeme aufsetzen lassen.
Das finde ich spannend, gerade auch dieses Beispiel. Du sagst, in Europa habt ihr da schon Beispiele, auch in Deutschland? Oder sind in Deutschland vielleicht irgendwie auch die Rahmenbedingungen noch nicht die richtigen, um eben sag mal, solche Partnerschaften vielleicht auch richtig aufzusetzen?
Ich glaube, dass wir eigentlich schon an dem richtigen Ort sein müssten, um solche Technologien auch umzusetzen. Wir führen viele Gespräche, gerade mit der Technologie, die ich gerade genannt habe, setzen auch erste Sachen um. Je enger aber diese Gesprächspartner zusammengehören, je erfolgreicher kann das umgesetzt werden. Und das geht natürlich an manchen Standorten. Jetzt kommen wir wieder so ein bisschen zurück zu diesem geeigneten Ort. Je enger die Teilnehmer an diesem geeigneten, vermeintlich geeigneten Ort zusammengehören und zusammenpassen und sich zusammenfügen, je besser kann man sowas natürlich implementieren. Wir haben ein schönes Beispiel an der Universität in Göttingen. Das ist ein eigenes Rechenzentrum der Universität in Göttingen, was dort entstanden ist, was wir begleiten durften. Es ist KI-fähig und wir haben dort schon vor geraumer Zeit die Anforderungen der KI in Bezug auf die Energieversorgung dann eben auch kennenlernen dürfen und haben dort im Übrigen auch im letzten Jahr zusammen mit dem Eco-Verband ein sehr schönes Event organisiert und ich glaube, vielen einen interessanten Einblick geben können, welche Möglichkeiten es gibt, wenn alle wirklich eng zusammenarbeiten. Die Herausforderungen aus der elektrotechnischen Sicht an der Uni Göttingen waren dann eher so Themen wie hohe Kurzschlussstrom oder hohe Kurzschlussströme, denen wir begegnet sind in der Energieverteilung, weil einfach die Energiedichte der KI-Server so hoch ist an der Stelle.
Ja, spannendes Beispiel. Wie unterstützt ihr denn mit ABB-Lösungen ganz allgemein Rechenzentrumsbetreiber bei der Skalierung und Zukunftssicherung ihrer Infrastruktur?
Das hat für einen Konzern wie ABB ja, ich sag mal, zwei Blickwinkel, zwei Aspekte. Das eine ist natürlich bei der Planung mit der Anlagentechnik möglichst früh zu unterstützen, ja, um alle Schnittstellen bestmöglich bearbeiten zu können, um Schnittstellenprobleme auszuräumen, die dann vielleicht nachher im Projektverlauf schwierig sein könnten. Deswegen ist es natürlich immer gut, möglichst früh in der Planung mit dabei zu sein und die Technologiethemen gesamtheitlich einbringen zu können. Der andere Aspekt ist für ein Konzern wie ABB natürlich auch die Produktentwicklung an der Stelle. Das heißt, die Markttrends zu verfolgen, die Entwicklung klar zu kommunizieren. Da sind wir so aufgestellt, dass wir als Segment einen sehr, sehr engen Kontakt auch zur Entwicklung und zum R&D haben, um diese Themen auch auf dem kurzen Wege frühzeitig in die Produktentwicklung und in die Lösungsentwicklung mit einbringen zu können. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, um sich gemeinsam mit der Branche dort auch zu entwickeln.
Vielleicht zum Schluss noch mal ein kleiner Blick in die Zukunft, Sebastian. Welche Trends werden denn aus deiner Sicht die Rechenzentrenbranche so in den nächsten ja, 5 Jahre, das sind ja fast zu kurz gegriffen, 10 Jahren, sagen wir mal, prägen.
Ich bleibe mal bei meiner elektrotechnischen Brille, die ich heute aufhabe und würde gerne an der Stelle nochmal einen Ausflug in die Gleichspannungsenergieversorgung machen. Tatsächlich ist es so, dass wir schon 2012 als ABB so ein allererstes Gleichspannungsrechenzentrumsprojekt in der Schweiz begleiten durften. Es hat sich, ja, wie wir alle wissen, noch nicht so tief durchgesetzt, erlebt aber für den Moment, würde ich sagen, nochmal einen deutlichen Aufschwung. Und der ist natürlich damit begründet, dass wir schon massives Potenzial und Möglichkeiten sehen, mit Gleichspannungssystemen nochmal die Energieversorgung zu optimieren. Das liegt natürlich an der Minimierung von Übertragungsverlusten oder auch Reduzierung von Umwandlern im System. Und auch da ist das für ABB dann wieder ein Thema aus zwei Perspektiven, und zwar zum einen, dass wir uns mit dem ABB Way, das ist sozusagen unsere Guideline, unsere interne Guideline, wie wir Geschäft mit unseren Partnern, mit unseren Kunden tätigen wollen, im Rahmen dieses ABB Ways nachhaltige und effiziente Projekte zu entwickeln, aber auch da wieder Produkte und Lösungen zu entwickeln, zum Beispiel hier in dem Fall für das Thema Gleichspannung. Da sind wir jetzt im Moment die Ersten mit einem zertifizierten Halbleiterleistungsschalter für Gleichspannungsnetze. Und dieses Portfolio bauen wir weiter aus, weil wir hier wirklich für die nächsten Jahre, jetzt müssen wir uns vielleicht in 5 Jahren nochmal treffen und drüber unterhalten, ob es dann 5 oder 10 Jahre waren, aber für das Thema Gleichspannung eben gut aufgestellt zu sein.
Vielen Dank, Sebastian Bär von ABB, für diesen Einblick in die Zukunft von Rechenzentren, das zukunftssichere Rechenzentrum. Ich habe mitgenommen, es gibt so 3 Hauptthemen, die hier wichtig sind: die Anschlussleistung am richtigen Ort, das richtige Personal, die Fachkräfte und natürlich die passenden Produkte. Und ja, eigentlich an allen diesen 3 Punkten ist ABB ein starker Partner, wenn ich das richtig verstanden habe, weil ihr große Kenntnisse gerade auch über die Schnittstellen mitbringt und über das Zusammenspiel, das es eben braucht zwischen Planern, Betreibern und weiteren Partnern, um die Elektrifizierung von Rechenzentren zukunftssicher aufzustellen. Ganz herzlichen Dank, dass du hier bei uns warst.
Ich bedanke mich ganz herzlich.
Ja, aktuell gehört Deutschland noch zu den großen Data Center Playern. Die Bundesrepublik ist in Europa der größte Rechenzentrumstandort. Die USA hat mit Abstand die meisten Data Center und investiert aktuell auch massiv in ihre digitale Infrastruktur. Ebenfalls ein großer Player ist natürlich China. Außerdem entwickeln sich die Märkte in Indien, Brasilien, Kenia, die Vereinigten Arabischen Emirate auch und Singapur ziemlich rasant. Deutschland muss also einiges tun, um am Markt weit vorne weiter mitspielen zu können.
Ja, folgende Aspekte sprechen unter anderem für den Rechenzentrumsstandort Deutschland. Das ist zum einen die große Nachfrage, vor allem auch durch die digitale Transformation der Wirtschaft, dann die Berücksichtigung von Datenschutz- und Datensicherheitsinteressen, politische Stabilität und nicht zuletzt auch der DKIX als Internetknoten in Frankfurt sowie die hohe Qualität der sonstigen dazugehörigen Infrastruktur.
Ja, viele Argumente zeigen, der Ausbau digitaler Infrastrukturen in Deutschland lohnt sich. Zahlreiche Branchen sind beim Ausbau beteiligt natürlich. Ganz vorne mit dabei ist die Immobilienbranche. Und da ist seit einigen Jahren grundsätzlich auch das Thema Nachhaltigkeit extrem wichtig. Auch mehr und mehr für die Rechenzentren hierzulande. Und deswegen habe ich mich mit meinem ersten Gesprächspartner darüber unterhalten.
Im Gespräch.
Rechenzentren, also Data Center, sind wichtiger Bestandteil des Rückgrats der digitalen Infrastruktur. Und das sind, tata, wen wundert es, Gebäude. Ist also definitiv auch die Immobilienwirtschaft involviert, weil die stellen ja die Gebäude, die dann das Zuhause der zukünftigen Server sind. Aber worauf kommt es an beim Bau von Data Centern und welche Faktoren spielen bei der Planung und Konzipierung eine Rolle? Darüber wollen wir sprechen, und zwar mit Peter Juncker. Er ist Associate Partner bei Drees und Sommer, einem Beratungsunternehmen für den Bau- und Immobiliensektor. Schön, dass du dabei bist im OM Netz. Herzlich willkommen, Peter.
Hi, grüß dich, Sven.
Peter, Drees und Sommer begleitet viele Rechenzentrumsprojekte von der Konzeptphase bis zur Realisierung. Worauf kommt es denn heute besonders an, um zukunftsfähige und nachhaltige Rechenzentrumsimmobilien zu entwickeln? Wir wissen ja, die Immobilienwirtschaft, die brauchen mal sehr viel Zeit von der Planung bis zur Realisierung.
Ja, das ist richtig. In dem Fall ist es ein bisschen anders bei den Dataset Operatoren, weil die Dataset Operator, die entwickeln erstmal Standarddesigns, die sie auf ihre Mieterwünsche ausrichten zu 100%. Das heißt also, die Designs erfüllen die Anforderungen an die Luft- oder Wasserkühlung der jeweiligen Mieter, aber auch an die Raumdesigns der jeweiligen Mieter. Und zukünftig clinchen diese Anforderungen vielleicht mit den neuen Regulatorien, die gültig werden in nächster Zeit. Das ist zum einen das Energieeffizienzgesetz, schon ein wenig länger aktiv und gültig, aber zukünftig eben auch die EU-Taxonomie, die ab 2027 stark die Planung und den Bau von Gebäuden sowieso verändern wird. Und ich bin ganz gespannt, wie da die Datacenter Operator auf diese Anforderungen, auf die neuen Regulatorien reagieren werden.
Weil bisher ist es ja so, die meisten Rechenzentren, die haben ja das sogenannte Housing-Prinzip. Das heißt also, die sorgen für Strom, für Sicherheit und für Kühlung. Und die Server und die Hardware bringen dann die Kunden, von denen du geredet hast, eben schon mit. Und die haben so Anforderungen wie, ja, mein Prozessor darf nicht heißer als 40 Grad werden oder so.
Genau.
Und das könnte
genau.
schwierig werden, weil man dadurch natürlich sehr viel Energie zum Beispiel in die Kühlung stecken muss, des gesamten Rechenzentrums, damit es nicht passiert. Obwohl ja die Hardware theoretisch Temperaturen zum Beispiel bis 70, 80 Grad locker aushalten würde. Das ist so einer der kleinen Punkte, wo es clincht, oder?
Ja, genau. Du sprichst genau einen der richtigen Punkte an. Letzten Endes geht es genau darum, zu überlegen, der Mieter mit seinem speziellen IT-Equipment, das er einsetzen möchte. Ich versuche das immer mit einer Eigentumswohnung zu vergleichen. Du hast eine Eigentumswohnung und du suchst dafür dich den passenden Mieter. Dann versuchst du auch im Endeffekt alles für den Mieter passend zu machen und schaust auch nicht unbedingt um die Anforderungen drumherum. Und da geht es genau darum, dem Mieter zu sagen, hier, lieber Mieter, du hast das tolles IT-Equipment. Das könnte theoretisch auch mit 40, 50 Grad Vorlauftemperatur funktionieren. Du musst nicht 20 oder 30 Grad Vorlauftemperatur haben. Ich muss regulatorische Anforderungen erfüllen. Und bitte, lieber Mieter, ermögliche mir, die Anforderungen zu erfüllen, indem du dein Equipment entsprechend einsetzt. Also letzten Endes ist das immer so ein Ritt auf der Klinge, weil du natürlich nie hundertprozentig weißt, springt dir der Mieter plötzlich dann, wenn du mit solchen Anforderungen in die Ecke kommst, ab. Und du hast ein leeres Rechenzentrum und musst einen neuen Mieter suchen oder geht der Mieter eben da mit?
Also sagen wir mal so, langfristig werden alle mitgehen müssen, weil geht ja nicht anders. Ist ja Gesetz und Anforderung. Das heißt, die werden ja dann für ihre in Anführungszeichen veraltete Hardware oder Hardware, die abgestimmt ist auf alte Voraussetzungen, nie irgendwo mehr einen Platz finden, weil alle Rechenzentren irgendwann ja sehr nachhaltig sein müssen. Aber worum geht es überhaupt bei der Nachhaltigkeit von Rechenzentren und wie kann man das in der Planungsphase von vornherein schon so planen, dass es eben auch für die Zukunft nachhaltig ist?
Also im Endeffekt, wir reden ja gerade schon über den Mieter von Rechenzentren. Letzten Endes ist es am besten, wenn natürlich der Mieter die Anforderungen an Nachhaltigkeit stellt, also praktisch an einen niedrigen CO2-Fußabdruck beim Bau, an niedrige Betriebskosten. Da ist die größte Stellschraube. Im Endeffekt kann man das über Zertifikate zum Beispiel eben nachweisen, wie effizient das Rechenzentrum geplant und gefordert ist. Und der Mieter muss diese Anforderungen stellen. So sehen wir zum Beispiel am Markt gerade vermehrt die Nachfragen von amerikanischen Mietern nach LEED-Zertifikaten tatsächlich, die in deutschen Rechenzentren dann immer mehr nachgefragt werden, wo wir dann auch die Aufträge bekommen, die LEED-Zertifikate auszustellen. Die zeigen zum Beispiel schon mal im ersten Schritt sehr gut, dass das Rechenzentrum nachhaltig betrieben wird, nachhaltig gebaut wird. Denn von selbst würde ein Datacenter Operator nicht auf die Idee kommen, ein LEED-Zertifikat auszusprechen oder anzufragen. Das heißt, da ist die größte Stellschraube. Und da kommt noch eine zweite Stellschraube dazu. Ich hatte gerade eben von der Taxonomie gesprochen. Ja. Ab 2027 wird der sogenannte Materialpass notwendig, der praktisch ausweist, aus welchem Material die Gebäude, die gebaut werden, aus welchem Material die eben bestehen. Das betrifft jetzt nicht nur Rechenzentren, das betrifft alle Hochbauten. Aber da steht dann eben drin, aus wie viel CO2-arm Beton das Gebäude besteht, wie sehr das Stahl vielleicht schon recycelt wurde, das eingesetzt wird, ob das Glas in der Fassade von den Fensterscheiben recycelfähig ist oder eben nicht. Und der Materialpass, das ist im Endeffekt so ein bisschen wie der Energieausweis 2.0, der ist eben normativ oder gesetzlich dann ab 27 gefordert. Und der zeigt dir ganz klar am Anfang schon aus, ihr Kollegen, 50% des Gebäudes sind entweder schon recycelt oder sind aus recycelbarem Material und genau. 50% nicht. Und dort werden natürlich dann die Mieter, so gehe ich davon aus, die Kennwerte nach oben treiben wollen, sodass also auch in Zukunft da praktisch die Gebäude nachhaltig errichtet werden müssen. Und das macht natürlich am meisten schon Sinn, in der Planungsphase zu integrieren, weil man muss natürlich ehrlicherweise sagen, nachhaltig bauen kostet einfach ein bisschen mehr. Und der Entwickler und der Betreiber, die wollen ja schon vorher wissen, welche Kostenblöcke auf sie zukommen.
Schwierig.
Und
ja.
wenn du das also nicht schon in der Planungsphase machst, in der Planungsphase also ermittelst, mit welchen, wie viel Tonnage Beton, wie viel Tonnen Stahl und so weiter fort im Gebäude verbaut werden, dann kannst du mit den Kosten, glaube ich, sehr schnell am Anfang daneben liegen.
Also wieder ein Punkt, wo es wahrscheinlich clasht, weil wenn das Ganze, ich sage jetzt mal, Mieter-driven ist, dass die sagen, hey, wir wollen hier nachhaltige Rechenzentren, in denen wen wir uns einmieten, dann ist das ja viel kurzfristiger als die Planung, wir bauen jetzt mal ein neues Rechenzentrum, was ja immer einige Jahre dauert. Also ich meine, ein Rechenzentrum zu bauen ist schon deutlich schneller als ein Wohnhochhaus oder ein Bürohochhaus. Richtig. Das ist klar, aber es sind, wir reden immer noch über einen Zeitraum von mehreren Jahren. Also sagen wir mal, 2 bis 4 dauert es im Schnitt ungefähr, oder? Von der Planung, bis das Rechenzentrum dann richtig steht und in Betrieb ist. Oder bin ich da auf dem Holzweg?
Nein, da liegst du vollkommen richtig. Also 18 Monate ist so ziemlich das Schnellste, was wir bisher erlebt haben. Aber 2-3 Jahre ist schon der übliche Zeitraum. Und ich bin sehr gespannt, wie sich die Operator eben auf die komplett neuen Planungsanforderungen dann eben umstellen werden. Da werden die Designs nochmal geändert werden. Es wird eben sehr viel mehr Energie reingesteckt werden müssen in die Findung sozusagen der Materialien während der Planungsphase schon. Da bin ich mal gespannt, ob wir nach wie vor so schnell noch bauen werden können und planen werden können wie früher.
So, welche Stellschrauben habt ihr denn? Also du hast schon gesagt, es geht um die Materialien. Also natürlich ist ein Rechenzentrum, was aus recyceltem Material gebaut ist, deutlich nachhaltiger als eins, was aus neuem Beton gebaut ist. Und natürlich ist ein Rechenzentrum nachhaltiger, was darauf achtet, dass die Materialien, die verwendet werden, auch nochmal ein zweites Leben, also einen weiteren Lebenszyklus recycelt oder vielleicht sogar Cradle to Cradle, so Fenster und so kann man ja komplett als Modul auch zum Beispiel nehmen. Richtig, und weiterverwenden. Genau. Also das hilft auf jeden Fall. Worum geht's denn beim Bau noch? Also welche Stellschrauben habt ihr, ich sag jetzt mal, jetzt nicht von der Idee, sondern wirklich im Making, also ganz physisch?
Ja, genau. Also im Endeffekt, du hast viele schon angesprochen. Es geht natürlich darum, den CO2-Fußabdruck, der beim Bau entsteht, möglichst niedrig zu halten oder die Nadel, die CO2-Spitze, die beim Bau entsteht, wenn man den Fußabdruck betrachtet, allein möglichst niedrig eben zu gestalten. Und da sind eben nun mal dadurch, dass Rechenzentren zum Großteil aus Stahlbeton, aus vorgefertigten Stahlbetonfertigbauteilen bestehen, das ist der größte Anker. Also wenn man da in der Planung zukünftig darauf achten wird, dass die Fertigbauteile, die eh schon hocheffizient hergestellt werden, da auch noch aus CO2-armen Beton bestehen oder eben dann auch die Stahlelemente aus recyceltem Stahl bestehen, dann kann man da wahrscheinlich schon 70% des CO2-Abdrucks damit erschlagen. Fassadenelemente oder Glaselemente kommen ja im Rechenzentrum kaum vor. Mhm. Türen sind auch relativ gering in der Menge im Vergleich zu Stahlbeton. Da sollte man also auf jeden Fall ein Auge drauf werfen, dass man da ein bisschen nachhaltiger wird. Aber auf jeden Fall, und das ist aber auch ein Punkt, den hast du vorhin angesprochen, ist neben der Kostengruppe 300 gehört eben nun mal auch die Kostengruppe 400 dazu, das ist eben die Haustechnik für den Betrieb. Du kannst noch so schön ein CO2-armes Gebäude bauen, wenn danach der Betrieb hinten raus nicht funktioniert und nicht effizient gestaltet wird. Das heißt, du musst beides miteinander vereinen. Da ist nun mal die Kühlung nun mal der größte Hebel beim Betrieb des Rechenzentrums. Und hier braucht es vor allem die Zulassung für höhere Betriebstemperaturen. Du hast es selbst gesagt, IT-Equipment kann heutzutage viel mehr ab als noch vor 20 Jahren oder auch vor 15 Jahren. Das heißt also, der Einsatz zum Beispiel von freier Kühlung, der vermehrten freien Kühlung übers Jahr verteilt, reduziert auch den Stromverbrauch für Kältemaschinen massiv.
Was unheimlich viel Geld spart, ne? Also für die Rechenzentrumsbetreiber und damit natürlich für die Kunden und nebenbei auch noch absolut umweltschonend ist. Absolut klar. Und ein wichtiger Punkt, Energieeffizienzgesetz, du hattest es gesagt, also Rechenzentrumsbetreiber müssen sich ja auch eine Waffe machen, wie sie ihre Abwärme loswerden. Und wenn die Luft, die da rauskommt, von vornherein schon wärmer ist als 26 Grad, dann ist das natürlich extrem hilfreich, das dann fürs Heizen einzusetzen. Also richtig, es sind ganz viele Sachen, die einander bedingen und die am Ende was Gutes bringen, aber erstmal muss irgendjemand den Stein ins Rollen bringen. Das seid ihr.
Unter anderem wir, ja. Es gibt natürlich sehr viele, sagt man nicht Konkurrenten, aber auf jeden Fall Stakeholder mit im Markt, die alle im Endeffekt in dieselbe Richtung pushen. Also das merken wir. Wir wollen von der Planungsseite aus immer wieder auch die Operator dazu bringen, jetzt schon ein Stück weit nachhaltiger zu sein und zu denken, als man vielleicht schon muss, weil wenn der Zwang dann erstmal da ist, dann tut der Change richtig weh. Und dann bist du zu langsam dafür. Wenn du jetzt die Möglichkeiten nutzt, die du hast, wir haben jetzt 2025, bis zum Materialpass 2027 sind jetzt noch 2 Jahre, dann kannst du dich aber darauf vorbereiten. Und im Betrieb muss man sich auch bewusst machen, die Assets, die jetzt in der Planung sind, die danach in den Bau kommen, die kommen genau in diesen Zeitraum rein, wo der Materialpass Gültigkeit bekommt. Und dann guckst du natürlich dumm in die Röhre und dumm in die Wäsche.
Kannst du neu planen, ne? Und das kostet richtig
viel. Kannst du neu planen, genau. Und dann springen die Kosten in die Höhe. Das musst du deinem Mieter dann erstmal erklären. Der muss auch noch bereit sein, noch weiterhin einzumieten. Also tu Gutes und rede drüber. Am besten macht man es jetzt schon und stellt sich jetzt schon mal drauf ein, auf das, was zukünftig kommt.
So, jetzt lassen wir noch ganz kurz einmal darüber reden. Ich habe ja gerade schon gesagt, Abwärme, ja, die muss ja irgendwie abgegeben werden. Die muss aber leider noch nicht abgenommen werden. Das heißt also, die Standorte von Rechenzentren spielen eine entscheidende Rolle jetzt auch gerade, um zum Beispiel diesen Aspekt des Energieeffizienzgesetzes zu erfüllen. Weil wenn ein Rechenzentrum auf der freien Wiese steht und da ist rundrum nichts, was irgendwie Wärme braucht, dann haben wir schon mal ein Problem. Das heißt also, die Rechenzentren müssen mehr in die Mitte unserer Gesellschaft? Oder wie findet man den perfekten Standort für ein Rechenzentrum? Wie geht ihr das an?
Ja, das ist jetzt natürlich das typische Hin-Ei-Problem, das wir da haben, ne? Also grundsätzlich nach der alten Norm hat jeder eine klassische Risiko- und Umfeldanalyse gemacht und geschaut, dass man irgendwo nicht unbedingt in der Einflugschneise des Flughafens liegt, nicht unbedingt in der Erdbebenzone und weit weg von Hochwasser und natürlich möglichst nah an irgendeinem Knotenpunkt und da, wo Strom ist. So, jetzt hast du schon gesagt, es gibt neue Anforderungen, wie zum Beispiel die Nutzung der Abwärme, zu der übrigens die Data Center Operator bereit sind. Ne? Also ich kenne keinen Data Center Operator, der nicht bereit wäre, die Abwärme abzugeben, wenn denn eine Infrastruktur im Umfeld vorhanden wäre. Das heißt aber auch, da gebe ich dir wiederum recht, vielleicht müsste der Operator auch in Regionen rücken, wo eben solche Infrastrukturen vorhanden sind. Da beißt sich natürlich die Katze in den Schwanz, weil es extrem viele Anforderungen gibt, die im Endeffekt dafür sorgen, dass man am liebsten weit weg von der nächsten Liegenschaft, weit weg von der nächsten Straße und weit weg von den nächsten Bahngleisen baut. Wir jetzt aber dann durch diese Anforderungen immer näher daran rücken müssen. Also ich bin mal sehr gespannt, wie da mit den alten Standortkriterien zukünftig bei der Prüfung umgegangen wird und ob man die einfach ein Stück weit ignoriert, um zukünftig die neuen Anforderungen zu erfüllen. Und dann baut man eben neben einem Wohngebiet. Dann baut man eben neben einem Mischgebiet, was bei anderen Industrien vollkommen normal ist. Also wenn man sich die meisten Industrieparks anschaut, die sind nicht mehr außerhalb der Stadt, sondern da hört nach der Industrieparkmauer, da fängt direkt das Wohngebiet an und keinen stört's. Mhm. Ja, also ich glaube, da wird noch ein Wandel kommen. Man wird ein Stück weit mehr in die Urbanität reinrücken müssen. Aber das sind natürlich sensible Flächen. Ne?
Ja, und vor allem, da sind auch die Grundstücke nicht ganz so günstig wie auf dem Plattenland. Auch das ist natürlich wieder ein wichtiger Faktor. Aber lass uns noch einmal ganz kurz so ein bisschen weiter in die Zukunft gucken. Also weit über 2027 hinaus. Aus deiner Sicht, du bist ja Experte und Profi, wie sieht das Rechenzentrum der Zukunft aus? Also wie nachhaltig kann es sein? Sind die Dinger noch aus Beton? Bauen wir die aus Holz? Also bauen wir die aus Pilzbausteinen? Keine Ahnung. Also fantasiere mal ein bisschen in die Zukunft.
Das ist eine sehr gute Frage, weil insbesondere ich habe dafür schon ein sehr klares Bild. Auch ernte ich dafür ein Stück weit Gelächter, wenn ich mit Kollegen drüber rede. Aber für mich ist ein Rechenzentrum ein integraler Bestandteil von Stadtquartieren, von Stadtquartiersentwicklung. Wenn du also ein Mischgebiet entwickelst, dann gehört für mich in Zukunft immer ein Rechenzentrum mittendrin rein. Ob das jetzt im Keller von irgendwelchen Gebäuden steht, ob das irgendwie ein kleines Edge-Data-Center in der Dachgeschossfläche ist, übertrieben, überspitzt gesagt, mit nur 200 Quadratmetern, 300 Quadratmetern, vollkommen egal. Ich sehe in Stadtquartieren zukünftig immer ein Rechenzentrum mit drinne, sei es ein Edge-Data-Center, sei es aber auch ein größerer Kolokationsanbieter, weil für mich Rechenzentren heutzutage nicht mehr einfach nur irgendwelche Knotenpunkte für Internetdaten sind, die hin und her fliegen, sondern Rechenzentren sind für mich Energiequellen im übertragenen Sinne. Du steckst eine Energie vorne rein, das ist dann zum Beispiel der Strom. Du kannst ganz hinten viel rausholen. Du hast die digitale Infrastruktur, die zum Überleben notwendig ist. Du hast Abwärme, du kannst je nachdem, welche Strommethoden verwendet werden vorne für die Energieerzeugung, zum Beispiel eine Brennstoffzelle oder ähnliches, kannst du über Absorptionskältemaschinen nochmal Kälte erzeugen, du kannst nochmal Strom erzeugen über eine Dampfturbine. Das heißt also, das Rechenzentrum ist für mich zukünftig eigentlich ein Enabler für Entwicklung, für Ökosysteme, weil die einfach nur ganz viel auf diverse Medien bezogen ganz viel Energie erzeugen. Und wenn man das Bild mal ein Stück weit ändert oder dann sein Mindset ein Stück weit ändert, dann ist eigentlich glasklar, dass das Rechenzentrum heutzutage oder in der Zukunft dann jeden Fall in jeder Entwicklung dazugehört als fester, integraler Bestandteil von Gebäudeentwicklung. Egal wo, ob im Keller, auf dem Dach, als eigenständiges Objekt, das sieht man dann je nach Entwicklung, aber für mich ist es nicht mehr rauszudenken.
Peter Juncker ist Associate Partner bei Drees und Sommer, einem Beratungsunternehmen für den Bau- und Immobiliensektor, das sich sehr mit dem Rechenzentrum der Zukunft beschäftigt. Vielen, vielen Dank für die Einblicke und eine tolle Vision, die du da hast.
Sehr gerne.
Weil, naja, Rechenzentren sind wichtiger Bestandteil des Rückgrats der digitalen Infrastruktur. Und wenn wir die bei uns haben und auch ganz nah dran, dann haben wir nicht nur Vorteile, weil wir immer schön Wärme haben, wir haben auch Datensouveränität. Ist ja auch nicht so schlecht in den heutigen Zeiten. Vielen, vielen Dank, Peter.
Sehr gerne.
Ja, wir haben es ja zu Anfang schon erwähnt. Die politische Debatte um Rechenzentren in Deutschland wurde jetzt natürlich auch im Zuge der ganzen Regierungsbildung nochmal richtig wichtig und aktuell. Und unser letzter Gast weiß genau, was sich in Sachen Rechenzentrumspolitik aktuell tut und bewertet die Entwicklungen für uns.
Im Gespräch.
Ja, vor circa 3 Wochen haben CDU, CSU und die SPD ihren Koalitionsvertrag vorgestellt. Und darin enthalten sind auch einige Punkte und Vorschläge mit Relevanz für die Data-Center-Branche. Welche Vorschläge das sind und was sie für die Branche bedeuten oder bedeuten könnten, darüber spreche ich jetzt mit Dr. Bela Waldhauser. Er ist Sprecher der unter dem Dach des ECO-Verbands gegründeten Allianz zur Stärkung digitaler Infrastrukturen, unserer Rechenzentrumsinitiative, die wir ja hier auch schon das ein oder andere Mal im Podcast zu Gast hatten, und CEO von Telehaus Deutschland und somit auch selbst Rechenzentrumsbetreiber. Herzlich willkommen, Bela.
Herzlich willkommen, Sidonie.
Ja, Bela, ich habe es ja schon gesagt, der vorgelegte Koalitionsvertrag enthält auch einige Punkte, die für Rechenzentren interessant werden könnten. Welche sind denn das und was bedeuten sie für die Branche?
Also fangen wir mal an mit dem, was als Allianz zur Stärkung digitaler Infrastrukturen in Deutschland ganz am Anfang vorantreiben wollten, ist schlicht und einfach mehr Aufmerksamkeit für digitale Infrastrukturen. Und wir haben in den vergangenen 7 Jahren als Allianz einiges erreicht, aber immer noch zu wenig. Insofern ist das schon mal Kernthema für mich, Kernpunkt, dass digitale Infrastrukturen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Ganz wichtig für mich ist, das ist kein Selbstzweck. Ich rede hier nicht für die Rechenzentrumsbranche oder andere digitale Infrastrukturbetreiber, sondern für den kompletten Wirtschaftsstandort. Denn es ist ein Nachteil für alle Branchen, für alle Industrien, auch die Old Economy, wenn wir keine leistungsfähige digitale Infrastruktur haben. Also die Aufmerksamkeit steht für mich ganz, ganz, ganz weit oben. Mhm. Dann haben wir ja jetzt mitbekommen durch Donald Trump und Stargate, aber auch die verschiedenen Initiativen auf EU-Ebene oder in verschiedenen EU-Ländern, dass sogenannte Gigafactories gebaut werden sollen. Für diese Gigafactories, ob die jetzt für Cloud Computing sind oder für KI, spielt erstmal keine Rolle, brauchen wir entsprechend Flächen und Strom, und zwar viel Strom. Das ist immer so ein bisschen unsere Achillesferse in der Branche, dass wir nun mal relativ viel Strom brauchen zum Betrieb. Das heißt, ich erwarte von der neuen Bundesregierung, dass sie entsprechende Planungsverfahren beschleunigt, deutlich beschleunigt. Nur ein Beispiel, wir zahlen seit Jahren privat oder auch geschäftlich eine Offshore-Umlage. Diese Offshore-Umlage bezahlen wir deswegen, weil die wunderschönen Windparks in der Nordsee den Strom nicht in den Süden der Bundesrepublik liefern können, weil der sogenannte Südlink fehlt, weil wir seit über 10 Jahren über Planfeststellungsverfahren streiten. Da müssen wir deutlich schneller werden. Das ist Punkt 1. Dann haben wir natürlich auch das Thema Baugenehmigungen für Rechenzentren. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Die Baugenehmigung für das letzte Rechenzentrum, was jetzt gerade im Bau ist, hat bei mir 1 Jahr gedauert. Mhm. 1 Jahr ist eine Ewigkeit für uns in der digitalen Industrie. Ja. Das muss schneller werden. Dann haben wir sehr viele Auflagen, Vorschriften, Bürokratie, die wir erfüllen müssen. Ja, das ein oder andere gibt uns in Deutschland auch einen Wettbewerbsvorteil, aber hier muss auch dringend entschlackt werden. Wir stehen uns da als Wirtschaftsstandort nicht nur für Rechenzentren selber im Wege. Das sind schon mal so 2, 3 wesentliche Punkte. Dann das Thema Fachkräftemangel, Arbeitskräftemangel ist ein wohlbekanntes, nicht nur in unserer Branche, aber auch hier erwarte ich von der neuen Bundesregierung, auch wenn ich weiß, dass das Ländersache ist, dass hier mehr getan wird, um mehr Menschen in die MINT-Berufe zu bekommen. Das ist unsere Zukunft und vor allem Frauen, junge Frauen, Mädchen, für dieses Thema zu begeistern. Ich bin sehr oft international tätig und sehe in vielen anderen Ländern einen wesentlich höheren Frauenanteil in der Rechenzentrumsbranche oder in MINT-Berufen bei Ingenieurinnen und so weiter. Da machen wir in Deutschland meines Erachtens einen großen Fehler, weil wir es den jungen Mädchen in der Schule nicht näher bringen, wie interessant, wie spannend das sein kann. Und auch, ganz wichtig für junge Mädchen, Frauen, die soziale Komponente, die so ein Job in einer MINT-Industrie haben kann. Mhm. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn ohne die entsprechenden Arbeits- und Fachkräfte kommen wir auch hier nicht vorwärts.
Was meinst du mit sozialer Komponente?
Ich habe mich lange über Ursachen unterhalten, warum wir so wenige Frauen in den MINT-Berufen haben. Und ein Kommentar, den habe ich nicht vergessen, den hat mir ein ehemaliger Kollege gesagt. Er hat gesagt, Bela, das ist ganz einfach. Viele Frauen streben in einem Beruf auch nach dem tieferen Sinn. Hm. Und der tiefere Sinn ist dann oft die soziale Komponente, also was kann ich sozial damit erreichen, mit diesem Job, mit dieser Aufgabe, mit dieser Verantwortung. Und das habe ich natürlich in den Pflegeberufen, keine Frage. Und in den MINT-Berufen muss ich mir einfach überlegen, was kann ich mit digitalen Leistungen, mit digitaler Infrastruktur an sozialen Mehrwert liefern. Ja. Dass ich zum Beispiel es älteren Menschen länger erlauben kann, zu Hause zu leben mit entsprechenden Hilfsmitteln, mit entsprechender Unterstützung, mit dem entsprechenden Sturzmelder, den es gibt. Andere Dinge sind natürlich auch im Gesundheitswesen, dass ich hier mit digitaler Infrastruktur mehr Vorsorge in Bereiche bringen kann, wo es heute weniger Ärzte gibt. Mhm. Also es gibt ganz viele Themen, wo digitale Infrastruktur helfen kann, soziale Mehrwerte zu liefern. Und das muss man aber rüberbringen und so Menschen motivieren.
Ja, Stichwort Purpose sozusagen, ne? Also auch bei der Fachkräftegewinnung oder Werbung um Fachkräfte in der IT-Branche stärker betonen. Finde ich einen spannenden Punkt. Fachkräfte, genau, hat ja auch Sebastian Bär schon betont im Interview, was wir auch in dieser Folge haben, als einen der wesentlichen Punkte für das zukunftssichere Rechenzentrum. Ich würde gerne auf einen anderen Punkt, den du auch genannt hast, nochmal eingehen. Das ist ja ein großer Knackpunkt bei Rechenzentren, das Thema Strom oder Energie, sowohl Stromversorgung als aber auch Energieeffizienz. Bis 2030 sollen ja alle Rechenzentren in Deutschland klimaneutral arbeiten. Welchen Beitrag können Rechenzentren denn jetzt schon beziehungsweise dann potenziell auch zur Energiewende leisten? Und welche politischen Rahmenbedingungen braucht es dafür?
Also die Rechenzentrumsbranche als Dienstleistungsbranche versucht schon sehr, sehr viel, um energieeffizienter zu arbeiten, weil das schlicht und einfach auch ein Wettbewerbsfaktor ist. Wir haben das Thema Strompreise noch nicht angesprochen, dazu kommen wir sicherlich gleich. Aber die Strompreise in Deutschland sind so hoch, dass die Themen Klimatisierung, Kühlung und all das, was wir für den Betrieb des Rechenzentrums benötigen, ein wesentlicher Kostenfaktor sind für unsere Kunden. Das bedeutet, wenn wir nicht energieeffizient sind, sind wir einfach kommerziell unattraktiv. Das heißt, wir müssen immer state of the art sein, was die Energieeffizienz betrifft, sonst verlieren wir unsere Kunden oder können keine Kunden gewinnen an den Wettbewerb. Das ist schon mal ein ganz großer Punkt. Dabei nicht zu vergessen, ein Großteil des Stromverbrauches geht auch über unsere Kunden. Das heißt, wir sollten hier auch mal drüber nachdenken, wo wir bei IT-Hardware und auch bei IT-Software, Stichwort Green Coding, besser werden können, was außerhalb unseres Bereiches liegt, unserer Verantwortung liegt. Dann gibt es ganz viele positive Effekte, wo Digitalisierung helfen kann. Ich nenne jetzt nur mal ein paar Stichworte, die sind nicht umfassend. Predictive Maintenance ist ein ganz großes Thema, wenn ich also bei Anlagen jeder Größenart die Wartung dann durchführe, wann sie sinnvoll ist, dito eine Reparatur und nicht nach Schema F, spart ganz viel an Produktionsausfällen, an Kosten, an Zeit, an Materialien, was wir heute ohne Digitalisierung nicht hätten. Dann ein wunderschönes Beispiel jetzt in der Nach-Corona-Zeit, die große Anzahl an Homeoffice-Tagen. Mhm. Auch ich bin in der Regel nur noch zweimal die Woche im Büro. Das heißt, dreimal die Woche fahre ich mit meinem Auto nicht zu meinem Arbeitsplatz. Auch das spart ganz viel Energie. Und wie ich machen das viele andere auch. Diesen Podcast führen wir nicht persönlich durch. Ich bin also nicht nach Berlin oder du nach Frankfurt gekommen, sondern machen wir natürlich digital online, was auch Energie verbraucht, aber deutlich weniger, als wenn einer von uns reisen würde. In Corona-Zeiten gab es eine Studie der Uni Freiburg, die ausgerechnet hat, dass eine virtuelle Konferenz 99,5% der CO2-Emissionen spart. Dann haben wir ganz viele Prozesse, die man heute digitalisieren kann, wo nicht mehr Hardcopy-Paper rumgeschickt werden muss. Das sind nur ein paar der Beispiele. Mhm. Dann haben wir ein paar Studien in Auftrag gegeben als ECO, als Allianz, die auch zeigen, dass wir in den Bereichen Energienetze zum Beispiel oder im Bereich Landwirtschaft oder im Bereich Verkehr durch Digitalisierung deutlich an Energie sparen können. Intelligente Netze ist hier ein Stichwort. Also es gibt ganz viele Beispiele, dass Digitalisierung Energie spart. Mhm. Ja, wir verbrauchen Strom, aber wenn ich den Stromverbrauch umrechne in Energie, sind wir immer noch unter 1% des Primärenergieverbrauchs in der Bundesrepublik Deutschland.
Jetzt haben wir über viele mittelbare und unmittelbare Energieeinsparungspotenziale von Rechenzentren und Digitalisierung im Allgemeinen ja schon gesprochen. Es gibt ja aber durchaus auch konkrete Anforderungen an Rechenzentren im Zusammenhang mit Energieeffizienz, Stichwort Abwärmenutzung, Stichwort PUE. Da hat ja in der vergangenen Legislatur oder im Moment noch laufenden Legislaturperiode, jetzt zu Ende gehenden, auch einiges an neuen Gesetzen stattgefunden. Findet sich da irgendwas im Koalitionsvertrag oder fehlt dir da etwas vielleicht im Koalitionsvertrag im Hinblick auf diese relativ neue Regulierung?
Nun, im Koalitionsvertrag steht ein Satz drin, den kann man so oder so interpretieren, nämlich dass die Bestimmungen des Energieeffizienzgesetzes auf die Bestimmungen der EU zurückgeführt werden sollen. Man könnte das so interpretieren, dass die PoE-Werte und Abwärmenutzung und so weiter, was im Energieeffizienzgesetz drin steht, gestrichen wird, weil auf EU-Ebene gibt es das nicht, zumindest noch nicht. Mhm. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das passiert, denn die PoE-Vorgaben, PoE, Power Usage Effectiveness, gilt nicht nur für Dienstleister wie eine Telehouse, eine NTT, eine Equinix, eine Digital Realty, sondern auch für Unternehmen in Privathand, also private Unternehmen oder Behörden. Was im Klartext heißt, auch die stehen vor Herausforderungen. Und ich glaube, die Zeiträume sind teilweise ein bisschen kurz gegriffen im Energieeffizienzgesetz. Daher würden wir es begrüßen, wenn die Bundesregierung entweder das Gesetz streicht oder zusammen mit der EU-Kommission über andere Zeiträume spricht.
Okay.
Ist zum Beispiel die Herausforderung, dass neue Rechenzentren, die ab dem 1.7.2026, also nächstes Jahr, in Betrieb gehen werden, ein PoE von 1,2 erreichen, was aus meiner Sicht im Normalbetrieb bei den allermeisten nur mit flüssig gekühlten Servern funktionieren kann. Mhm. Diese sind noch gar nicht in der Menge verfügbar. Also es gibt viele Ungereimtheiten beim aktuellen Energieeffizienzgesetz, die, so glaube ich, durch die neue Bundesregierung zumindest etwas vereinfacht werden.
Ja.
Und ich würde mir freuen, wenn wir auf EU-Ebene da im Gleichschritt gehen, weil sonst hätten wir als deutsche Rechenzentrumsindustrie einen Wettbewerbsnachteil gegenüber anderen EU-Ländern. Mit einer Ausnahme, das Thema Abwärme, da würde ich mir deutlich mehr Unterstützung wünschen. Mhm. Wir haben ja im Energieeffizienzgesetz auch für neue Rechenzentren erst 10, dann 15, dann 20% Energy Reuse Factor, also eine Wiederverwertung der eingesetzten Energie. Und das wird zum großen Teil Abwärme sein, was aber sehr schwer erreichbar ist, zumindest in dieser Größenordnung. Da müssen wir, ich sag mal, alle Sektoren zusammenführen. Und diese Sektorkopplung kann nur passieren, wenn die Rechenzentrumsbranche und die Wärmenetzbetreiber und die Immobilienbesitzer und die Kommunen sehr eng zusammenarbeiten. Mhm. Dann funktioniert das und nur dann können wir diese Größenordnung realistisch erreichen.
Du hast vorhin das Thema Strompreise ja schon angesprochen. Das ist ja ein großer Wettbewerbsfaktor für den Datacenter-Standort Deutschland. Inwiefern ist Deutschland denn aktuell im internationalen Wettbewerb als Datacenter-Standort überhaupt noch attraktiv und wie könnten Maßnahmen der künftigen Bundesregierung hier aussehen, die eben darauf einwirken?
Ich drehe es mal rum, Sidonie. Wir sind nur deswegen als Standort attraktiv, weil wir die größte Wirtschaftsnation in Europa sind, weil wir relativ zentral in Europa gelegen sind, weil wir historisch gesehen mit Frankfurt oder Frankfurt-Rhein-Main einen der größten Rechenzentrumstandorte in Europa haben und weil wir den DKIX, den Deutschen Internet-Austauschknoten, als einen der größten weltweit hier in Frankfurt haben. Mhm. Hätten wir diese Voraussetzung nicht, würden die meisten Rechenzentrumsbetreiber einen großen Bogen um Deutschland machen. Und große deutsche DAX-Unternehmen, ich nenne jetzt mal drei Automobilhersteller, BMW, Daimler und Volkswagen, gehen mit ihren High-Performance-Computing-Anwendungen in die Nordics, nach Island, nach Norwegen. Natürlich aufgrund der klimatischen Verhältnisse, aber noch viel mehr, weil der Strom dort, ich sag mal, ein Drittel des deutschen Strompreises kostet. Mhm. Insofern begrüßen wir die Ankündigung der potenziellen neuen Bundesregierung, den Strompreis um mindestens 5 Cent pro Kilowattstunde zu senken. Das ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, sodass wir hier diesen Wettbewerbsnachteil zumindest ein bisschen abfedern und für Investitionen in Deutschland wieder attraktiv werden.
Ja, fast schon am Ende hier. Kleiner Ausblick vielleicht noch am Schluss, basierend auf den Entwicklungen in der Rechenzentrumspolitik. Wie schätzt du denn die Zukunft der Datacenter-Branche in Deutschland ein?
Also ich sehe nach wie vor ein Wachstum in Frankfurt-Rhein-Main, aber auch Berlin-Brandenburg. Jetzt ist eine dritte Region dazugekommen durch Microsoft im Rhein-Erft-Kreis, im Rheinischen Revier. Was ich aber auch sehe, ist, dass durch zunehmende Digitalisierung auch andere Standorte attraktiver werden, dass also der Fokus nicht mehr nur auf Frankfurt-Rhein-Main oder Berlin-Brandenburg ist. Trumps Politik hat jetzt einen kleinen Dämpfer uns verpasst. weil gerade die Großen jetzt ein bisschen auf die Bremse treten. Man kann ja auch sehen, was Trumps Politik mit den Aktienkursen gemacht hat. Gerade diese Anbieter wie Amazon Web Services, Google und Microsoft. Aber ich denke, das wird sich in den nächsten Monaten alles relativieren und dann werden wir wieder Fahrt aufnehmen. Ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir, was das Thema Cloudifizierung betrifft, in Deutschland immer noch ein bisschen hinten dran sind. Da wird noch mehr passieren in den nächsten Jahren. Das Gleiche gilt aber auch für die Digitalisierung von Behördenvorgängen. Hier war ja mal das Ziel einer Bundesregierung, erst bis 2018, dann bis 2022, alle Behördenvorgänge online zugänglich zu machen. Das ist heute immer noch nicht der Fall. Nur mal als Beispiel, die Stadt Frankfurt hat jetzt zum 1.4., also vor 3 Wochen, die digitale Bauakte beim Bauamt der Stadt Frankfurt eingeführt. Da habe ich jahrelang drauf gewartet. Aber auch das braucht natürlich alles entsprechende Kapazitäten. Und ich glaube, da wird noch viel passieren in den nächsten Jahren. Ich sehe da noch kein Abschwächen.
Ja, es steckt viel drin im neuen Koalitionsvertrag zum Thema Digitalisierung und damit auch für die Rechenzentren. Es bleibt viel zu tun, auch für die neue Bundesregierung, um den Data Center Standort Deutschland wettbewerbsfähig, ja, sagen wir mal, zu halten, nicht zu machen. Stichwort Stromverfügbarkeit, Strompreise, das ganze Thema Energie, Energieeffizienzregulierung, Fachkräftemangel und ja, last but not least, das große Thema Digitalministerium. Da warten wir alle ganz gespannt und ja, ich danke dir erstmal für deine Einschätzung, Bela.
Vielen lieben Dank, Sidon.
Danke dir.
Ja, und damit sind wir schon fast am Fuße dieser Folge angekommen. Wer die Inhalte spannend fand und nochmal einen kleinen Deep Dive in die Rechenzentrumsbranche machen möchte, der kann sich noch Tickets zum Data Center Expert Summit and Award am 5. und 6. Mai in Mainz sichern. Ansonsten einfach weiter regelmäßig das Ohr am Netz hören. Wir halten euch natürlich auch zu diesem Thema weiter auf dem Laufenden. Ja, das war's schon, Sidonie.
Ja, alle Infos gibt's natürlich wie immer in den Shownotes auch zu Tickets und Terminen, die wir hier jetzt so genannt haben. Und dann sagen wir wie immer, danke fürs Zuhören und bis bald.
Lasst euch gut gehen, bleibt gesund und tschüss.
Das Ohr am Netz, der Podcast des ECO, Verband der Internetwirtschaft.